Und das ist so auch die erste Sache, die ich versuche, mit Leuten zu besprechen, damit wir von dieser Scham wegkommen. Weil sonst sind wir häufig bei so einem, ne, wenn ich jetzt sage, naja, wenn du das, was du jetzt gesagt hast, ist rassistisch, dann ist häufig die Abwehrreaktion, was? Nee, das kann gar nicht sein, weil wenn die Sache rassistisch ist, bin ich ja Rassistin und ich bin ja aber ein guter Mensch. Das ist so die Kausalitätskette und die stimmt aber so nicht.
Sandra fragt. Ich lade mir tolle Gäste ein, die mir ihre Geschichte erzählen. Freue dich auf spannende Gespräche, inspirierende Themen und fröhliches Plaudern aus dem Nähkästchen. Du möchtest auch mal zu mir in den Podcast kommen, um über dein Herzensthema zu sprechen? Oder du hast ein Thema, über das ich mal mit einem Gast unbedingt sprechen sollte? Schreib mir einfach an hallo@sandra-richter.com. Jetzt geht's aber wirklich los mit der neuen Folge.
Say my name, say my name.
Das mache ich sehr gern. Dieses süße Stimmchen gehört Susanne Erhardt.
Hi.
Liebe Susi, ich freue mich sehr, dass du da bist im Podcast Sandra fragt. Herzlich willkommen.
Und schön, dass du dieses...
Schön, dass du dieses Intro auch gleich gesungen hast. Wir haben nämlich im Vorfeld festgestellt, dass wir beide gerne singen. Finde ich cool. Und ja. Wir hatten kurz die Überlegung, ob wir nicht den ganzen Podcast durchsingen wollen. Aber wir haben uns dann doch nur für den Anfang entschieden. Aber liebe Zuhörer, wenn ihr wollt, dass wir mal einen Podcast singen, dann schreibt es gerne in die Kommentare.
Genau. Oder singt es in die Kommentare. Scherz.
Auch das ist eine geile Idee.
Songtext-Zitate gehen ja auch immer.
Das stimmt. Mir fällt auch immer irgendwie irgendwas ein, wenn irgendjemand ein Wort sagt, weißt du, dann gehen mir immer sofort irgendwelche Lieder durch den Kopf.
Ja, das geht mir auch so. Ich habe eine Morgenmeditation, die wird angeleitet auf Englisch und da sagt der Jay Shetty, I want you. Und dann in meinem Kopf ist sofort, I want you to want me.
Ja, das kann ich verstehen.
Das sagt er zwar dann nicht, aber in meinem Kopf ist dann erstmal Partystimmung. Das ist auch ganz cool.
Nice. Und ja, also du hast ja eigentlich gar nichts mit Musik zu tun beruflich. Man könnte jetzt ein bisschen den Eindruck gewinnen, ne, dass wir heute die ganze Zeit über Musik reden, was auch durchaus schön wäre.
Ja.
Aber dein Thema ist eigentlich ein ganz anderes. Eher so ein, ich sag mal, bei dir kann man das Wort Vielfalt drüber schreiben. Und viel auch so mit Internationalisierung, also mit internationalen Kontakten, ne?
Ja, das stimmt, das kann man so sagen.
Ja, wieso, also wie kamst du da drauf? Also warst du ganz viel im Ausland oder... Wie hat es dich dahin verschlagen, dich damit so zu befassen?
Wie kommt die Susi in die Welt quasi? Ja, das ist eine gute Frage. Und lustig ist vielleicht auch zu wissen, ich komme von einem Dorf in Südthüringen. Meine Straße war eine Sackgasse. Also es ging dann hinten nicht weiter. Ich habe wirklich auf dem letzten Stück der Straße gelebt. Und von da aus hat es mich dann in die Welt getrieben. Ich habe als Teenager viele so US-Serien geguckt, Desperate Housewives, Charmed, OC California und so. Das war so die Zeit, Mittwochabend, glaube ich, lief das immer. Und habe das so gesehen und habe mich immer gefragt, ja, okay, das ist ja der Fernsehen, aber wie ist denn das Leben dort wirklich? Wie ist das denn da so? Und einmal war ich mit 14, sind meine Eltern in die USA gereist, haben einen Bekannten besucht. Da habe ich schon mal 2 Wochen so Luft geschnuppert und war in einer Highschool für einen Tag, bin einfach so mitgelaufen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich würde da noch mal länger hinwollen und habe dann nach dem Abi, war ich als Au-pair bei einer Gastfamilie und habe da 2 Jahre gelebt und habe auf deren Kinder aufgepasst. Genau, das war in Chicago. Und ja, das Coolste, was da halt passiert ist, ich wurde konfrontiert mit, ach, das Leben geht ja auch anders. Also Sachen können ja ganz anders gemacht werden, organisiert werden, aussehen, als ich das gewohnt war. Und es hat mir halt gezeigt, naja, so wie ich aufgewachsen bin und was man alles, ne, das ist normal und so gehört sich das. Das ist auf anderen Teilen der Erde anders. Und das ist nicht weniger richtig oder falsch, weil jeder, ne, wir wachsen ja alle mit dem Verständnis auf, naja, unseres ist die Norm. Und ich finde es cool, wenn man sich mal vorstellt, da raus zu zoomen und zu denken, naja, alle auf dem Planeten wachsen ja mit Sachen auf und alle denken, naja, meins ist die Norm. Okay, das heißt, wir haben parallel, denken alle das, nee, meins ist das Richtige. Von daher kann es ja gar nicht so, naja, meins ist jetzt richtiger geben als deins. So. Genau, und es folgten verschiedene andere Aufenthalte, Studium im Ausland, aber ich habe auch dann immer viel sozusagen Internationalisierung at home gemacht, habe zu Hause viele internationale Menschen kennengelernt, Studis betreut, Praktikanten betreut, gesucht, Geflüchtete quasi mit an die Hand genommen, als sie dann zum ersten Mal in Jena aufgetaucht sind. Ja, und so ist Susi in die Welt gekommen und die Welt zu Susi gekommen.
Jena, in Jena hast du studiert, ne?
In Jena habe ich auch noch studiert, ja. Ich habe an vielen Orten studiert in dieser Welt.
Okay, wie viele Studien hast du denn gemacht?
Ich habe 2 Studienabschlüsse, ich habe aber in 4 Orten studiert, also in Leipzig, in Jena, das war beides in Deutschland, und dann in den Niederlanden, in Nijmegen einmal und dann noch in den USA, in Ohio, in einer kleinen Uni, genau.
Cool, in Cincinnati aber nicht, ne?
Nee, in Athens, Ohio, wie Athen, nur mit S noch hinten dran.
Ich frage deshalb, weil wir waren vor ein paar Jahren in Cincinnati, weil mein Mann da auch studiert hat und einen Master gemacht hat.
Ja, okay.
Ja, ihr müsst also euch auch mal unbedingt unterhalten.
Ja, Ohio ist auch schon ein interessanter Ort, ja, irgendwie sehr ländlich und ja.
Ja, also ich war ja vorher nie in den USA, also ich habe auch als junge Frau, genau wie du, diese Serien geguckt und war auch so, dass ich so dachte, oh, USA, so, das ist das Ding, ne? Da will ich
hin.
Und ich habe das aber nicht gemacht, auch ein bisschen aus Angst, und meine Eltern konnten mich auch nicht so unterstützen und fanden die Idee auch gar nicht so gut. Und habe es dann nicht gemacht, ärgere mich aber tatsächlich auch darüber, weil ich glaube, das hätte mir sehr gut getan und auch gefallen. Denn als ich jetzt da war, also vor, weiß gar nicht, wie viele Jahre ist das, ja, 4? Als wir da in Cincinnati waren, ich war so geflasht davon, wie freundlich und fröhlich und offen die Leute da waren. Oder? Also ging das auch so?
Es ist ja so auf dieser, ich sage jetzt mal, auf der ersten Berührungsebene ist es ja, ist eine sehr viel mehr Fröhlichkeit und so ein, auch vielleicht auch ein Service-Gedanke, vor allem wenn du jetzt so im Laden oder im Restaurant bist und dieses Hey, how are you? How is it going? Wie ist dein Tag? Na? Genau, und das ist aber auch tatsächlich eher so ein Flow und im Vorbeigehen und so ein leichtes, es ist kein tiefes, und oft sagen Leute, ja, was, die wollte jetzt gar nicht wissen, wie mein Tag wirklich war. Naja, klar, sie ist jetzt du bist jetzt an der Supermarktkasse. So viel Zeit haben die da jetzt auch nicht. Ja. Ja, aber ja, das mag ich auch sehr gerne, und vielleicht habe ich von daher dort auch ein bisschen mehr Überschwinglichkeit mitgebracht, weil manche sagen, ich bin manchmal ganz euphorisch, das kann ich ganz gut, wenn es mich packt. Und da habe ich dort wahrscheinlich ein bisschen was davon mitgenommen.
Ja, aber ich finde das mega schön. Also als wir dann wieder zurückgeflogen sind und wir kamen dann hier in Deutschland an, und schon am Flughafen in Deutschland siehst du dann diese Gesichter so, ne? Eher mit herabhängenden Mundwinkeln so.
Ja.
Und alles so streng und irgendwie, bitte sei leise und weißt du, irgendwie habe ich mich dann gleich ein bisschen, also das ist jetzt übertrieben, aber so ein kleines Gefängnis hat sich, so ein bisschen so, ne?
Ein bisschen unbefreit, ne?
Ja. Das bedauere ich echt, weil ich glaube, wir könnten da uns alle eine Scheibe abschneiden, selbst wenn das jetzt vielleicht nicht so in die Tiefe geht und vielleicht nur aufgesetzt ist, möglicherweise, aber es ermöglicht eine gewisse Verbindung, ne? Also ich mit Fremden mir, also ich bin ja nicht so, dass ich mit Fremden so schnell ins Gespräch komme. Außer auch auf dieser fröhlichen, so, weißt du, Ebene. Aber ich empfinde das als so schön, wenn die sich dann eben auch freuen. Weißt du, das ist ja so, du lächelst sie an, fragst, na, wie geht's? Oder erzählst irgendeinen Quatsch an der Kasse. Lachen die und freuen sich. Und ich, das, weißt du, das habe ich dort erlebt. Und wenn ich das jetzt hier mache, das habe ich früher auch nicht gemacht, aber jetzt mache ich das. Und ich krieg nur so positives Feedback zurück auch. Deswegen, ich glaube, dein Überschwang ist super.
Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, dass diese freudigen Momente, also Joy, das ist auch was Verbindendes. Und das ist halt, es hebt halt die Energie. Und klar, dein Tag, also wir können uns keine Mühe geben und wir gehen durch so einen Tag und es ist so, oh, der Stress und der Nerv. Und naja, das war vielleicht gut. Aber wenn wir bewusst das machen, ab und zu uns das zu schenken, also das ist, glaube ich, echt für alle gut. Das ist gesundheitsfördernd und bringt eine Leichtigkeit. Und das haben wir in der Hand. Von daher bin ich voll bei dir. Ja. Let's do it.
Let's do it, genau.
Ja, das haben wir auch gesungen am Anfang.
Ja, genau. Bestimmt haben einige da auch geschmunzelt.
Und mitgesungen. Oder gegroovt.
Ja, gegroovt, genau.
Ja.
Geil. Ja. Sag mal, du bist jetzt, also dieses Enlarging the Pie, das ist dein Unternehmen.
Ja.
Ich finde ja den Namen schon mal mega cool.
Echt?
Das freut mich. Erst muss ich kurz überlegen. Enlarging the Pie. In der Bäckerei ist es aber nicht.
Nee, nicht im ersten unternehmerischen Handeln, das nicht. Aber ja, da geht es eigentlich auch schon darum, was wir gerade besprochen haben. Also im Herzen geht es um mehr Freude und Vielfalt und Wohlwollen miteinander. Weil ich absolut davon überzeugt bin, dass wir alle davon was haben. So. Und ich glaube und weiß, es gibt im Alltag viele Sachen, in denen wir uns gegenseitig Sachen nicht zutrauen. Es gibt leider auch viele Sachen, wo wir einander kränken und verletzen. Und ich stelle mir immer vor, wenn das jetzt nicht böse gemeint wäre, was es zum Teil ja auch nicht ist, aber wenn wir uns dessen bewusst wären und wenn wir das nicht mehr hätten, sondern wir hätten das, was wir gerade erzählt haben, dieses Amerikanische vielleicht, wir hätten viel mehr so erhebende, uplifting Begegnungen und Worte miteinander, dann wären wir alle freier und würden uns auch viel mehr zutrauen. Und ich glaube, wir hätten viele Probleme viel besser und schneller schon gelöst. Von so ganz kleinen Sachen bis hin zu wirklich Hunger und Krisen und Klimakatastrophe. Wenn nicht jeder, der irgendwie an was Tollem arbeitet, nicht nur mit seinen Selbstzweifeln zu tun hat, sondern auch noch mit dem, ach, du bist nicht dies genug, du bist nicht jenes genug und ständig unterschätzt wird, weil das klaut so viel Energie. Und diese Energie könnten wir echt für kollaboratives, kreatives, cooles einsetzen.
Ja.
Das ist die Welt, in der ich gerne leben würde.
Oh ja, ich auch.
Ich weiß, es ist träumerisch. Und genau deshalb versuche ich dran zu bleiben. Versuche mir zu erlauben, zu träumen und andere mitzunehmen, die auch träumen.
Ja. Ja, ist halt auch so ein gutes Bild, ne? Also für alle, die das Kuchenstückchen größer machen. Nicht so. Und das ist hier diese Mentalität, die ich manchmal empfinde, also ich in meiner Umgebung ist das nicht so tatsächlich, ne? Aber wenn man das ein bisschen weiter guckt,
ja.
Mit Menschen, mit denen ich nicht täglich zu tun habe, da ist das schon manchmal so, dass die das Gefühl vermitteln, dass sie Angst haben, dass ihnen jemand den Kuchen wegfällt.
Ja.
Weißt du? Und ja. Das ist ja gar nicht so. Niemand will dir irgendwas wegnehmen. Also ich jedenfalls will niemandem irgendwas wegnehmen. Also ist doch Quatsch,
ja. Oder? Ja. Und ich kann noch erzählen, wie ich auf dieses Gedankenspiel gekommen bin. Und zwar ist dieser Begriff, den Kuchen größer zu machen, ist aus diesem Harvard-Verhandlungskonzept. Also da gibt es eine Art und Weise, wie man an Harvard eben, wie man das unterrichtet, Verhandlungen. Und Verhandlung ist ja oft auch so ein, wir rangeln um was und das, was ich bekomme, bekommst du nicht und umgekehrt. Und es ist so ein Wettstreit. Und im Harvard-Verhandlungskonzept gibt es quasi, bevor man jetzt so eine Gehaltsverhandlung zum Beispiel hat, vorher noch einen Schritt und der heißt eben sozusagen, wir packen alle Ressourcen auf den Tisch und ne, sagen wir mal, du und ich, wir verhandeln um was und wir sagen, wir verhandeln drum, ich möchte dich als Moderatorin einkaufen und ich sage, ich kann dir tatsächlich aber nur 100 € geben. Klingt jetzt erstmal vielleicht doof und unattraktiv, aber bevor du sagst, nee, für den Preis komme ich nicht mal an deine Türschwelle, reden wir darüber, was dir denn was wert ist und was ich auch geben kann, was mir auch was wert ist. Ne? Vielleicht ist es dir wert, wenn ich anderen Leuten von dir erzähle und ich sage, hey du, ich habe ein recht großes Netzwerk und ich rede gern mit Menschen, das kann ich easy machen und mich kostet es in dem Moment jetzt nicht das Geld, was ich nicht habe und du hast aber einen richtigen Wert davon. So, das heißt, wir gucken, was kannst du auf den Tisch schmeißen und was kann ich auf den Tisch schmeißen und dann wird das erstmal, die Menge, über die wir dann verhandeln, wird größer. Ja. Und von da aus teilen wir das dann auf und das heißt, wir kriegen auch beide größere Stücke, weil wir ja erstmal beide Ressourcen und Ideen und Kapazitäten reingegeben haben. Und dieses Bild liebe ich tatsächlich sehr auch für überhaupt, ja, das so diese Integrationsdebatte oder diese Diversitätsdebatte. Da ist ja auch oft so ein, wir müssen was für die armen Migrantinnen machen, für die armen Frauen. Ja, und erstmal sind die nicht arm und die Geschichte stimmt halt so nicht. Von wegen, naja, die können halt noch nicht und die trauen sich nur nicht genug. Da gibt es einfach sehr viel Strukturelles, was sich da über Jahrhunderte etabliert hat im Patriarchat. Was eben diese, ich sag mal, Ungleichgewicht macht, ne? Weshalb man die als die Armen sieht. A, das müssen wir adressieren und anerkennen und da müssen wir was machen. Und B, ist es ja nicht nur so ein, wir helfen dann den Armen, sondern die bringen ja auch einiges mit. Und wir müssen nur aufhören, ihnen ständig ein Bein zu stellen und denen vor die Füße zu treten, dass sie stolpern, weil ja, wer am Boden liegt, der kann nicht ganz so viel mehr beisteuern. Ja.
Ja.
Und das treibt mich sehr viel um, Tag und Nacht. Und ich denke, da können wir echt viel machen. Und das fängt halt schon an mit so coolen Gesprächen, wie jetzt wir zwei haben.
Hm. Ja, ich, also gerade, also das finde ich ein wirklich so guten Gedanken, ne? Dieses, ja, erstmal aufhören zu denken, ne, die können ja das noch nicht und die müssen wir jetzt helfen. Ne? Also ich meine, helfen grundsätzlich ist ja ein menschliches Bedürfnis und da freuen wir uns ja auch, wenn wir jemandem helfen können.
Mhm.
Aber so wie du es jetzt gesagt hast, ist da gleich so ein Gefälle da. Ne? Wir sind die Besseren und die sind die nicht so Guten und deswegen müssen wir denen helfen, dass sie es auch so gut werden können wie wir. Und das Gefühl, was ich dann immer noch habe, egal wie die sich überhaupt anstrengen, sie können sowieso nicht so gut werden wie wir, ne? Weil das irgendwie, das gefällt mir auch überhaupt nicht. Weil ich denke auch, ne, die kommen aus ihren Ländern, bringen echt was mit. Und teilweise, was mich auch wirklich maßlos aufregt, ne, die haben dort auch richtig tolle Abschlüsse und kriegen hier aber keine Jobs, die dem irgendwie halbwegs entsprechen. Und dann hast du dann halt eine, weiß ich nicht, Frau Doktor, die dann halt putzt.
Ja.
Und das, dann empfinden wir das dann schon, oh, jetzt haben wir der armen Frau geholfen. Und ich denke mir, nee, Moment, das ist doch ein falscher Blick auf die Sache.
Ja.
Das ja. macht mich verrückt. Ne? Also diese ganze Anerkennerei von irgendwelchen Abschlüssen und was die da für, also für wirkliche echte Barrieren haben.
Das stimmt. Und was halt auch noch dazu kommt, und das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, ist dafür auch sehr schön, ist, dass... Das ist ja, ne, du beschreibst ja was, was häufig passiert. Und ich denke das auch in erster Linie so, wie du sagst, ah, die Arme, die ist, ne, quasi für, hat einen höheren Bildungsabschluss, Frau Doktor sowieso, und putzt. So. Und da haben wir auch da schon wieder so eine Klassenstufung drin, dass wir das Putzen jetzt als sehr niedrig sehen. Also ja, du musst keine Ausbildung machen, du musst nicht studieren, um zu putzen, und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir ja, uns als Gesellschaft auch nochmal überlegen, okay, was sind so relevante Sachen, die wir erledigt brauchen im Alltag? Und das ist natürlich eben auch ja, in der Kantine kochen, weil wir wollen, müssen alle essen und es soll sauber sein. Vor allen Dingen im medizinischen Bereich total lebenswichtig, lebensnotwendig. Genau, und da vermischen sich halt so verschiedene Ebenen von ja, Unmachtsverhältnissen und Strukturen, ne? Also einmal die Diskriminierung von der Herkunft und der Bildung und dann aber auch dieses Klassensystem. Und ja, ich glaube, da dürfen wir ein bisschen differenzierter auch drüber sprechen. Und in meinem Traumszenario würden wir alles elevaten, ne? Also die Frau Doktor darf der Tätigkeit nachgehen, die sie mag. Also ich gehe davon aus, dass sie mag, wenn sie das vielleicht studiert hat. Und ja, wer Lust hat zu putzen, darf auch putzen, und wir schätzen das viel mehr und erkennen das viel mehr an.
Ja, 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 absolut. Also ich habe ja Hotelfachfrau gelernt und dann musstest du ja auch alles Mögliche machen, wie Toilettenschrubben und so.
Mhm.
Und das ist halt wichtig, ne? Ich denke mir immer, wenn ein Hotel, da können die Leute noch so nett sein, da kann alles super sein, aber wenn es schmutzig ist, ne, wenn es richtig schmutzig ist, dann ist es einfach nicht gut, ne? Dann kommt man da nie wieder hin.
Ja,
das ist eigentlich mit das Wichtigste, ne?
Ja.
Und die Frauen werden, also sind im Allgemeinen ganz oft Frauen, werden wirklich richtig schlecht bezahlt. Und das ist eine so körperlich harte Arbeit. Natürlich muss ich dafür vielleicht keinen Universitätsabschluss haben, ne? Das, ja, aber dennoch gibt es da auch tatsächlich so Dinge, die man lernen kann, wie man was macht und so. Also es gibt da ganz klare Handgriffe, sage ich dir.
Ja.
Es ist jetzt körperlich nicht ohne, es ist auch geistig nicht ohne.
Ja.
Und dann kriegst du halt so einen teilweise echten Hungerlohn. Und das, ich würde auch nie Menschen, die putzen, herabwürdigen wollen. So war das auch nicht gemeint. Ne? Das geht einfach darum, du hast einen Abschluss in irgendwas und diesen Beruf darfst du nicht ausüben.
Mhm.
Und man gesteht dir dann halt quasi nur solche Berufe zu, für die du halt jetzt nicht den höchsten Abschluss brauchst. Und dann kannst du dir aussuchen, ob du halt hier putzt oder da. Und das ist... nicht okay, es sei denn, du magst putzen, dann ist es natürlich auch völlig fein. So wie das bezahlt wird. Und wie das
dann die Entlohnung ist immer
mit dass du so auf Zeit quasi bezahlt wirst, ne? Wie viel Zimmer du schaffst, zum Beispiel. Und dann putzt du da ein bisschen wild durch, so, ne? Und dann ist es dann nicht gut genug, aber du brauchst ja die, also du weißt, was ich sagen will.
Ja,
ne? Also einfach wirklich höllenartig.
Ja, das sind die Bedingungen, die Rahmenbedingungen, ne? Und das ja, was bewerten wir hier und was werten, ja, was ist der Wert?
Ja. Wenn du
Ja.
wiederum bei Porsche am Fließband stehst und Autos zusammenschraubst, kriegst du sehr viel mehr Geld. Und ich bin ja, gut, das ist auch wieder irgendwie ungerecht vielleicht, ne? Aber das regt mich eben dann auch auf, weil ich mit Automobilindustrie nicht so viel anfangen kann. Ich kann ja auch gar nicht so richtig gut Auto fahren und messe dem nicht so die Bedeutung bei. Aber da ist, nun ja, da fließt Geld hin, nach wie
Und da
vor.
sind wir so schnell schon wieder direkt beim Kapitalismus gelandet, als großes System, in dem wir ja agieren und wo wir nicht so richtig los können von, ja.
Ja. Aber man darf ja, wie du es gesagt hast, eben auch noch träumen von irgendwie einer Zukunft, die vielleicht ein bisschen gerechter zugeht. Also ich kommt ja auch mal dran, wie man Gerechtigkeit interpretiert, ne? Aber das fehlt mir halt manchmal so, ne? Dass alle gleiche Chancen bekommen und dann so ein bisschen eben gucken können, was sind ihre Talente, was sind ihre Stärken und dementsprechend dann eben auch ihren Lebensweg meistern können, weißt du? Und nicht so. Weiß nicht, es ist hier alles ein bisschen defizitär. Naja,
Gut
geht in der Schule
ausgedrückt.
los, weißt du? Bumm, fünf.
Ja. Dann machen wir noch eine kurze Aufregerunde draus. Was mich dazu daran noch so aufregt, ist, also dass wir ja, einerseits so einen Leistungsgedanken haben und es wird aber auch so verkauft, als ob diejenigen, die quasi in gut bezahlten Jobs sind, mit hohen Titeln, Anerkennung und so weiter und so fort, als ob die es über Leistung alleine geschafft hätten. So, und das wird so ein bisschen als Mythos uns quasi verkauft. Naja, dann musst du dich einfach ein bisschen mehr anstrengen. Ah, du musst noch das lernen und studieren und diese Ausbildung und jene Ausbildung machen. Und gleichzeitig kursiert ja die Zahl, wie denn Jobs überhaupt vergeben werden. Und das ist 70 bis 80%, ist die Zahl, die immer wieder bei Fachkongressen, Tagungen von Coaches und so jongliert wird, ist das 70 bis 80% durch Netzwerke. Und dazu haben wir ja noch ist es die Thomas-Quote? Also es gibt mehr Männer in Vorstandspositionen, die Thomas und Michael und Matthias heißen. Stefan habe ich jetzt die Woche noch gelesen, als es Frauen gibt. So. Und das heißt, da zieht so ein Ähnlichkeitsprinzip, ne? Wir mögen gerne Leute, die uns ähnlich sind, da vertraut unser System schnell. Das heißt, ne? Same recruits, same. Also Leute, die ähnlich sind, ziehen sich Leute nach, die ihnen ja vergleichsweise sind. Und das ist, finde ich, wie gesagt, nachvollziehbar. Und was mich aber daran stört, ist, dass wir trotzdem nach außen hin dann so erzählen, ah, naja, ihr müsst eben euch besser qualifizieren, weil das stimmt ja nicht. Das ist ja nicht, wie du da hinkommst. Und da fehlt mir so ein bisschen Ehrlichkeit und da möchte ich gerne den Finger in die Wunde immer wieder legen.
Ja, mach das bitte unbedingt. Stelle ich auch fest. Also Frauen, also es ist so ein, ich weiß, wie fange ich an, diesen Gedanken auszusprechen? Das ist gar nicht
Ja,
einfach.
lass dir
Also
Zeit.
wir
Ja.
werden schon, pass auf, wir werden ja schon ein bisschen so erzogen, immer ja, die Braven zu sein, die sich anpassen und ja nicht über die Stränge schlagen. Sei nicht so, dann bist du zickig, sei nicht so, dann bist du arrogant, sei nicht so, dann bist du dies, das, jenes. Ne? Und das zieht sich so durch. Und irgendwie, also vielleicht geht es jetzt nicht jeder Frau so, aber mir ging es so, ne? Irgendwann kommst du dann im Berufsleben an und denkst halt wirklich die ganze Zeit, oh, du musst dich noch viel mehr anstrengen, damit du gesehen wirst und noch viel mehr hier und das. Aber du darfst auch nicht zu auffällig sein, weil dann könntest du für arrogant gehalten werden. Also sag jetzt lieber nicht laut, was du wirklich denkst. Und das, man stellt sich quasi selber auch das Bein, weil man das nicht kennengelernt hat, wie man sich da selbstbewusst verhält, sage ich jetzt mal, ne? Und dann nimmt man natürlich vielleicht dann den Mann, der gelernt hat, auch mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Denn wenn ich als Frau mit der Faust auf den Tisch haue, erstmal als überspitztes Bild, ja, das geht ja gar
Metapher.
nicht. Das geht
Ja.
nicht. Das kann man nicht machen als Frau, ne? Ich denke mir, wieso eigentlich nicht? Also
Ja.
darf ich nicht wütend sein auch mal oder mich ärgern?
Ja.
Frechheit.
Ja, spot on, also ganz große Falle, in die man tappen kann, dieses ganz viel Arbeit fleißig wegarbeiten und hoffen, gesehen zu werden. Also ich bin ja auch mit in Frauennetzwerken unterwegs und arbeite auch manchmal einzeln mit Frauen, die eben in solchen Situationen sind. Ne? Also unter der Überschrift, wie navigiere ich mich durchs Patriarchat, ohne daran kaputt zu gehen? Ich glaube, man muss sich mal überlegen, wenn man angestellt ist, dann bist du ja da, um für jemand anderen Arbeit zu erledigen. Und ich habe vor vielen Jahren, habe ich mal ein schönes Zitat gehört, was auch die Bezahlung angeht. Und zwar war das so in Richtung, naja, du kriegst ja nur so viel bezahlt, wie es Sinn macht, dich einzustellen, dass du auch noch Wert für mich schöpfst. Weil wenn du weniger Wert schöpfst für mich, als ich dir bezahle, dann brauche ich dich quasi nicht. Stell dich an bei mir im Verkauf und ich bezahle dir 100 Euro im Monat, aber du verkaufst nur Sachen im Wert von 40 Euro. Dann macht es für mich keinen Sinn, weil ich 60 Euro drauf zahle. So, also du musst deinen eigenen Wert quasi schon durch deine Arbeit wieder reinholen für mich als deine Arbeitgeberin.
100 Euro ist ganz schön wenig, Susi. Bei dir kann ich leider nicht anfangen.
Das ist völlig in Ordnung. Das war jetzt auch nur ein leichtes Rechenbeispiel, damit ich die Zahlen auf jeden Fall bei der Stange behalten kann. Genau, und deshalb, bleibend in dieser Perspektive, ich stelle jemanden ein, der für mich die Sachen erledigt, damit ich Profit hinten raus habe, wäre es ja auch dumm von mir, wenn ich da jemanden habe, die da total fleißig ist. Die macht sogar Sachen quasi vorausschauend, das muss ich ihr nicht mehr sagen, weil die scannt das und die macht das. Wäre es ja dumm von mir, wenn ich die aus dieser Rolle raushole und vielleicht woanders hinsetze. Weil dann fehlt sie mir ja an der Stelle als fleißige Bienenarbeiterin. Und O-Ton gestern von einem Kongress, Mittelstand, es ging um Personal, um Fachkräftethemen, wo ich gestern war, erzählte tatsächlich ein Unternehmer, der hat so tolle Frauen bei sich angestellt, selbst wenn er nicht da ist, die halten den Laden am Laufen, sonst er quasi gar nichts machen. Und deshalb, genau deshalb, hat er sich vorgenommen, dass er denen auch immer mal wieder besondere Sachen schenkt, wie ein Dankeschön oder Blumen oder Schokolade.
Ich kotze gleich.
Ich kotze da auch gleich, weil das Richtige zu tun wäre ja, naja, wenn sie Aufgaben auf deinem Level als Geschäftsführer erledigen, dann wäre das Richtige und Faire zu sagen, naja, ihr kriegt auch den Titel und ihr kriegt auch das Gehalt und die Anerkennung durch den Titel. Ja. Genau. Und man kann im Podcast deinen Gesichtsausdruck leider nicht hören, aber der ist gerade sehr missmutig und...
Ja. Oh Gott, ja. Also es ist einfach nach wie vor irgendwie leider noch nicht so weit, dass wir sagen können, dass da ist wirklich so eine Art Gleichberechtigung.
Nee. Da
absolut nicht. Also ich bitte schenkt mir keine Schokolade mehr. Ich will das nicht, Leute.
Und auch keinen feuchten Händedruck mit einem Dankeschön.
Nein, also ich bin tatsächlich jemand, ne, ich brauche nicht unbedingt, und das ist schon wieder saudumm von mir, das zu sagen, mehr Gehalt. Ne? Es geht mir gar nicht so ums Geld. Und auch da, dieser Gedanke kommt irgendwo her. Das darf man sich auch gern mal anschauen. Ne?
Ja.
Es ist mir ja fast unangenehm, immer zu verhandeln und mehr Geld zu wollen oder so. Ne? Mhm. Aber mal abgesehen davon, so eine echte Wertschätzung, das ist mir trotzdem immer noch mehr wert. Im Sinne von, dass man eben nicht so abgespeist wird mit so einem, danke, dass du, ne?
Dass du alles machst und ich dir nichts dafür gebe.
Ja, und dafür muss ich dir nur einen Blaustrauß Blumen, der nach 3 Tagen verwelkt ist, weißt du, aus dem Kaufland für 2,90 Euro.
Oh, okay.
Ich denke, nee. Ja. Und da feiern die sich noch dafür, wa?
Genau. Das ist das, was man noch stolz auf Bühnen erzählt oder ein Foto macht und auf LinkedIn postet. Also, puh.
Ja. Oh Gott, ja, da ist schon noch eindeutig viel zu tun.
Ja, und was mich einerseits allergisch macht, ist diese Sachen von wegen, Frauen müssen eben nur nach mehr fragen und dürfen sich mehr trauen. Da denke ich, ja, das shiftet halt die ganze Verantwortung auf die Frauen, ne, die das nicht gelernt haben. Das hast du ja gerade gesagt. Und deshalb finde ich, ist es einfach so verdammt wichtig, dass wir mehr darüber sprechen und das benennen, dass wir da rein sozialisiert sind. Dass das kein persönlicher Makel von dir ist, dass du nach wenig Geld fragst oder dir das, ne, das für dich nicht so ein Thema ist, sondern ja, das kommt irgendwo her, wie du gerade gesagt hast. Und das ist eine kollektive Verantwortung und das ist, wie wir aufgezogen werden und was das für Messaging gab. Und das lässt einen nicht unberührt. So. Und da hat jemand auch einen Benefit davon, dass das so ist. Und da gibt es auch Leute, die haben Interesse daran, dass das sich nicht ändert. So. Und das finde ich immer ganz spannend, mich zu fragen, wer profitiert eigentlich davon, wenn ich jetzt so denke, ich brauche gar nicht so viel Geld. Ich bin dieses Jahr wieder eingestiegen für mich, mich auch mit Finanzen und Investment zu beschäftigen. Ich habe tatsächlich einen finanziell feministischen Freund, der mir vor Jahren hatte mich hingesetzt am Equal Pay Day. Er hat gesagt, hier, er hat mir tatsächlich eine PowerPoint-Präsentation gezeigt, hier ist dein Rentengap und so sieht deine Altersarmut aus. Und dann hat er mir dann zugelegt, hier ETFs, wenn du anlegst, im Durchschnitt so und so und über so viele Jahre, dass es, ne, wenn du jetzt mit einer Summe von, weiß nicht, 150 Euro im Monat rangehst, dann wird sich da sehr viel Geld vermehren. Ich wollte sagen, dass ich da dieses Jahr wieder eingetaucht bin und war auch bei einer Gruppe einfach Frauen und Finanzen, die eine Anne einfach freiwillig aufgesetzt hat mit Sarah zusammen, einer Kollegin von mir aus der Villa Wirklich, wo ich eingemietet bin. Genau, und habe nochmal ja, quasi Energie getankt, dass es einfach wirklich wichtig ist, dass wir uns gegenseitig das erzählen und wirklich da aufzeigen. Es ist nicht nur, ne, weil jede denkt so für sich, ah, oh, naja, ich kriege das nicht hin, ich traue mich nicht, ich steige da nicht durch, mir ist das zu nervig, zu blöd, zu wenig greifbar. Und da aus diesem einzelnen Leiden sozusagen rauszukommen und andere zu treffen und zu sagen, ach, dir geht's auch so. Und ich finde, wenn man dann vielleicht genug Frauen trifft, wo man merkt, Moment, du hast das irgendwie ähnlich wie ich, das hat schon einen Grund, warum wir da eher alle so hindenken und bitte nicht zu viel bitten und zu fragen und nichts fordern. Na, das ist die Sozialisierung aus dem Patriarchat und ich finde, es ist wichtig, dass wir das benennen können, dass wir es erkennen, wenn wir da drin stecken und dann nicht mehr denken, oh Gott, ich arm und ich kann es halt nicht, sondern Moment mal, doch, ich kann das lernen. Es gibt andere, die das genauso scheiße eingetrichtert bekommen haben wie ich und wir können da aber was machen und dann sich gegenseitig auch ein Vorbild sein, sich gegenseitig mitziehen und hochziehen. Genau, das macht mir ganz viel Freude und deshalb finde ich es auch toll, dass wir darüber reden, Sandra.
Ja. Ich finde das auch wirklich absolut wichtig, weil was ich in meinem Umfeld immer wieder erlebe, sind halt wirklich richtig kluge Frauen, die richtig was auf dem Kasten haben, aber das aber mir immer, also ja, ihr Licht halt vollkommen unter den Scheffel stellen. Also so viel Schatten, ja, also ist wirklich krass. Dann darum, ah, naja, nee, das ist doch nichts weiter. Ah, naja, das ist doch normal und so, weißt du, und ah, nee, das kann ich doch nicht jetzt hier öffentlich sagen. Nee, weißt du, immer so. Ja, also ich meine nicht, dass ich frei von Selbstzweifeln wäre, um Himmels Willen. Ne? Also wir sind ja nun auch so groß geworden. Also meine ich jetzt vor allem. Nun ja, aber man sieht es ja bei anderen immer besser als bei sich selbst. Und dann denke ich mir schon immer, mein Gott, wenn du dich mal mit meinen Augen sehen könntest, ne, du bist großartig, du bist klug, du, was weiß ich, ne? Bei Frauen geht es ja dann immer auch noch, ja, aber ich kann doch jetzt nicht. Also ich bin ja nun so ein Bühnenmensch, Moderation, Pipapo, ne? Geht es dann ganz viel auch so um so Dinge, ja, aber ich bin noch nicht schön genug.
Oh,
Wo ich
das
denke,
ist
pff, ne,
hart.
und ich bin auch nicht schön, aber da gehe ich, also was heißt schön auf meine Weise, sage ich mal so, ne? Aber ich entspreche nicht dem Schönheitsideal. Und ich gehe trotzdem auf die Bühne und alle freuen sich, weißt du, weil das gar nicht darauf ankommt, so. Aber Frauen haben so viel Zeug in ihrem Kopf, irgendwas, was, ne? Ich weiß nicht. Ich muss dem entsprechen, ich muss dem entsprechen und dem. Und du kannst eigentlich gar nicht gewinnen. Weil irgendwas ist immer, ne? Das.
Oh, it fucking breaks my heart, immer diese Sachen zu hören, wirklich. Und wie, es geht mir auch so oft so wie dir, dass ich dann, wo ich denke, wow, wenn du dich so sehen könntest, wie ich dich sehe. Also ich habe einfach nur Sternchen-Emoji-Augen oder Herzchen-Emoji-Augen, wenn ich andere Leute sehe. Okay, zwei Gedanken habe ich dazu. Das eine ist schon praktisch ins Tun, dass wir, ne, wenn wir das erkennen, okay, ich sehe das bei anderen besser als bei mir selbst. Und es fällt mir auch leichter, über jemand anderen toll zu reden, als jetzt über mich selbst, dann lasst uns das machen. Also ich versuche auch wirklich immer toll über andere Leute zu reden, vor allen Dingen in Räumen, wo es Entscheidungen, wo es Aufträge zu vergeben gibt oder. Let's do this, weil das haben wir in der Hand, das ist pragmatisch, das ist machbar. So, und es fällt uns ja auch leicht. Und das Zweite, das ist eine Erkenntnis, die ich schon ein paar Mal hatte, aber wie das immer so ist mit diesen großen Lebenserkenntnissen, die rutschen manchmal wieder weg und ich muss dann immer wieder dahin finden, das auch zu leben, ist, wir müssen ja nicht perfekt immer fröhlich und on sein, um moderieren zu können. Es darf ja davon Nuancen geben und es darf ja auch, manchmal finde ich die Worte nicht, manchmal stolpere ich beim Sprechen und das darf ja auch sein, weißt du, also du musst nicht eine Qualität immer und auch zu 100% leben und können und verfügbar haben, um berechtigt das zu tun, professionell oder für andere.
Ja.
Das auszuhalten, das zu verinnerlichen, also das stellt mich auch manchmal wieder auf die Probe. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir halt Community und halt coole andere Freundinnen und andere Menschen, auch Männer sind, können cool sein, die uns dann erinnern, sagen, ja, klar, du hast gestern vielleicht was Doofes gesagt auf der Bühne, ist in Ordnung, du bist auch Mensch, darfst du, und jetzt los auf zur nächsten Sache.
Ja, also bei mir ist es ja überhaupt gar nicht perfekt, wenn ich auf die Bühne gehe, weil ich das ja absichtlich auch gar nicht will.
Cool.
Also absichtlich nicht will, das klingt halt auch ein bisschen übertrieben, ne? Aber Perfektionismus würde ja bedeuten, ich stehe da und mache alles richtig. Mhm. Und ich habe das Gefühl, erstens kann ich gar nicht alles richtig machen, weil jeder Mensch, der dazuhört, was anderes will und erwartet, ja, und sich wünscht, ja.
Ja.
Und dann denke ich auch immer, wenn ich mich verspreche oder stolpere oder irgendwas dergleichen, fühlen sich die Menschen mir gleich näher.
Ja.
Weil, ey, ist ja auch nur ein Mensch, so, ne? Und das, dieses Gefühl, ich meine, ich stolper jetzt nicht absichtlich nur, damit die Leute mich mögen, ja. Aber ich nehme es auch in mir selber nicht mehr krumm, wenn ich stolpern sollte. Weil dann schmunzle ich drüber, die Leute schmunzeln und man hat gleich eine Beziehung tatsächlich auch so ein bisschen aufgebaut, ne? Und das ist, da versuche ich eben auch den, vor allem Frauen, ein bisschen die Angst zu nehmen. Ne? Dieses perfekte, es muss so sein wie jemand, der schon seit 20 Jahren Rhetoriker ist und auf der Bühne steht, das ist gar nicht notwendig. Man darf man selber sein und auch Fehler machen und das Publikum ist immer wohlwollend. Da sitzen ja nicht Leute, die unbedingt wollen, dass du scheiterst und sich denken, oh ja, hoffentlich verkackt es, ne?
Das
stimmt. Ja, man hat immer so Angst davor, ne? Also ich jetzt nicht, aber nicht mehr, sagen wir es mal so.
Das wollte ich dich jetzt nämlich fragen. War das schon immer so bei dir oder bist du dahin gekommen und wenn ja, wie?
Also ich erinnere mich noch gut in der Schule, ne, wenn man da irgendwie mündliche Prüfung hatte, Referat oder so, habe ich auch Schiss gehabt ohne Ende, ne? Also mega nervös. Ich war wirklich gar nicht gut darin. Und ich kann dir noch nicht mal ganz genau sagen, wann ich festgestellt habe, dass ich dafür irgendeine Art Talent habe. Aber ich glaube, und da hatten wir uns, glaube ich, auch gesehen bei diesem, da war mal so ein Festival, damals, als ich noch an der DIU war. Warst du dort auch, das New Work?
Die Barcamp?
Weiß ich nicht, egal, irgendeine Veranstaltung war halt. Und ich hatte mich da schon sehr eingebracht und organisiert und so und habe das dann auch moderiert.
Mhm.
Und das hat mir mega Spaß gemacht. Es war halt eher niedrigschwellig, ne? Es ist um eine Bühne hochgegangen, sondern alle saßen da halt so ein bisschen zusammen, ja, ne? Und man hat dann halt gesagt, so, jetzt machen wir das und jetzt machen wir das und ne. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, die Leute da in diese Verbindung halt zu bringen und dass die miteinander darüber sprechen und ein bisschen Quatsch zu machen auch, weißt du? Ich bin ja so ein bisschen eher lustig. Und das kam mir auch gut an. Bitte?
Das ist mir nicht entgangen.
Ja, genau. Und dann lache ich auch immer noch so laut. So, und dann ist mir mal aufgefallen, dass das die Leute gut finden. Also genau diesen Stil, ja, so genau wie ich bin. Also dass die mich, wie ich das gemacht habe, mit meiner relativ lockeren Art und da ein bisschen Späßchen hier, Späßchen da und so, dass die das gut fanden. Und da ging das eigentlich erst los, dass ich das nicht mehr so eng für mich gesehen habe, dass es so perfekt sein muss. Und natürlich, weil ich ja auch dann auch jemand bin, der dann sagt, ich brauche aber jetzt hier noch ein Zettelzertifikat, pipapo, habe ich dann auch so ein paar Weiterbildungen gemacht, damit man dann auch so ein bisschen Professionalität dran kriegt. Und das, wenn du dann so eine gute Ausbildung mal gemacht hast, dann hast du auch ein besseres Gefühl. Also ich weiß, ich stammel hier manchmal irgendwie so, aber das ist ja auch normales Quatschen. Wir sind ja nicht vorbereitet hier. Aber wenn ich auf eine Bühne gehe, dann kann ich halt meine Sprecherstimme und mein Sprechersprechen anknipsen, ne? Und dann ist das trotzdem noch die lustige Sandra, aber sie spricht deutlich und klar und langsamer.
Ja. Weißt
du, weil ich das eben geübt habe.
Ja.
Intensivst geübt. Und das, ja, naja, also seitdem, ja, gehe ich halt super gern irgendwo, egal was für eine Bühne es ist. Sogar, wenn es eine Treppe gibt. Obwohl ich ja immer Angst habe, auf den Treppen zu stürzen, weißt du?
Naja, ich würde sagen, es wäre gleich mal ein Icebreaker mit dem Publikum.
Ja, ist mir auch noch nie passiert, aber
ja,
irgendwie so eine Treppe macht mich immer unsicher. Okay. Früher haben mich auch Mikrofone unsicher gemacht, das weiß ich auch noch. Ne? Also man weiß ja immer nie, wie man dieses dumme Ding sich ins Gesicht hält.
Okay.
Aber auch das ist einfach eine Übungssache, ne? Und jetzt kriegst du ja meistens so Dinger umgehangen, so.
Ja.
Weißt du, da hängt ja dann das Teil da vor deinem Mund, so wie es hängen soll, und dann musst du dir gar keinen Kopf mehr machen. Das ist natürlich mega gut, weil du das dann auch einfach vergisst.
Ja.
Ja, alles eine Übungssache. Ich habe erkannt, das macht mir Spaß, und dann habe ich einfach geübt und gemacht und auch viele Fehler gemacht und auch Quatsch erzählt, vermutlich. Aber die Leute nehmen dir das gar nicht krumm, ne? Wenn du dann ehrlich bist und sagst, keine Ahnung, was ich hier eigentlich gerade schon wieder geredet habe, so weißt du. Und das macht es halt irgendwie menschlich. Na klar, würde ich jetzt sagen, auf einer Tagung von Finanzmenschen, die im Schwarzen, und das ist jetzt alles nur Klischee, so in schwarzen Anzügen sind, weißt du, da würde ich wahrscheinlich nicht hinpassen, weil ich habe auch immer Pink an oder sowas. Und ich bin dann vielleicht auch zu fröhlich, aber ich glaube, gerade diese Fröhlichkeit würde ja allen mal gut tun.
Absolut, absolut. Ja. Ja, ich kann das absolut bestätigen. Also so ging es mir, als ich dich zuletzt moderieren habe, erlebt habe. Es ist ja auch Satzstellung, Wortstellung im Satz. Komisch. Also deine lockere Art ist wirklich total einladend und ansteckend. Und ich liebe es, wenn du laut lachst, weil das erfüllt den Raum und das macht so eine locker, es macht was Befreiendes. Weil ja, ich bin häufiger mal auf Konferenzen. Also auch als Besucherin und also das mit dem schwarzen Hemden, ich finde, für die Richtigstellung in diesem Podcast müssen wir das ein bisschen korrigieren. Es geht der Trend eher zu Blautönen. Einfach nur, dass du Bescheid weißt, ne? Dass du dein Bild in deinem Kopf aktualisierst.
Ich sehe es immer vor mir so, so blaue Hemden halt auch. Aber es ist ja auch okay. Es ist okay. Ich habe früher auch gedacht, ich müsste jetzt Kostümchen tragen oder eben auch einen Anzug und weiße Bluse und so. Aber also vor allem, weil ich dachte, damit wirkt man kompetenter.
Ja.
Und dann hat mir eine Frau, die sich eben auch mit so Farben und Mode und so beschäftigt, auch mal gesagt, das sind die Farben, die gar nicht Vertrauen ausstrahlen. Also das ist eigentlich total. Wer sich das mal überlegt hat, dass das schwarz und weiß sein soll, der wird immer noch geschlagen quasi.
Ja.
Ja, und ich soll doch die Farben anziehen, die zu mir passen und die ich mag, ne? Also, ja und jetzt, auch das ist ja aber immer so eine Frage für mich tatsächlich gewesen. Was ziehe ich jetzt an? Oh Gott, was ziehe ich denn jetzt um Himmels Willen an? Ja.
Und
dann habe ich mir auch Hilfe quasi geholt und mit einer Frau zusammengearbeitet, die sich da mit mir eben ins Benehmen gesetzt hat und gesagt, die Farben passen zu dir, der Schnitt passt zu dir und so. Und das hat mir auch geholfen. Ja. Weil jetzt gehe ich halt dahin und weiß, was ich anhabe und fühle mich wohl. Und
weißt
du, das macht auch viel aus. Kleider machen schon auch irgendwie Leute. Aber eben nicht schwarz-weiß und auch nicht dunkelblau-weiß oder hellblau. Egal, du weißt, was ich sagen will. Und die Farbe, die du liebst, genau.
Ja, und ich finde es auch, also ich kenne diese Kleidungsfrage, die kenne ich, und ich habe da auch inzwischen eher so einen Standard mit ein paar Kombinationen, und es ist halt auch so ein Mental Load Ding, ne? Also ich will mich davor jetzt nicht so viel damit beschäftigen, weil ich will mich inhaltlich vorbereiten und mir nicht 3 Tage vorher noch überlegen, oh, was ziehe ich an, damit es quasi so aussieht, dass ich mich wohlfühle und auch währenddessen nicht darüber nachdenken muss.
Ja. Korrektamente. Aber auch was, wo Frauen sich wahrscheinlich viel mehr Gedanken machen als Männer, könnte ich mir vorstellen.
Ja, und das kann ich mir vorstellen, je nachdem, ne, auch wie du als Typ Mann bist, ist einerseits ist es entlastend, weil du hast nicht die Entscheidungsüberforderung, und andererseits gibt es garantiert auch Männer, die sagen, oh, ich hätte eigentlich, würde auch gerne was anderes anziehen, so, aber kann ich nicht und traue ich mich nicht. Also die sind ja auch gefangen in diesem sehr engen Regiment von Norm und was ist jetzt männlich und was passt jetzt in diesen Finanzkontext oder was auch immer mein Kontext ist. Ja. Von daher, auch die würden davon wahrscheinlich profitieren, wenn wir das alles ein bisschen aufsprengen und auflösen würden.
Vermutlich, ja. Also ich kann mir das eigentlich gar nicht anders vorstellen, als dass das für die auch befreiend ist, weil das, also gerade auch dieses, wir müssen jetzt als Mann immer tough sein und so, passt einfach auch nicht zu wirklich jedem Mann. Also es gibt Männer, die wollen das nicht und spielen dann auch immer nur ihre Rolle, ne? Also gerade das, ne, im Leben einfach immer nur so zu tun, als wäre man irgendwer anders, das ist so anstrengend.
Mhm.
Und das ist egal, wo man herkommt, wie man aussieht, welches Geschlecht man hat, whatever, ne? Immer sich so anzupassen, geht einfach nicht ewig lange gut, denke ich mir.
Mhm.
Ja.
Fun Fact, ich bin tatsächlich über einen Kurs an der Uni in Ohio zum Feminismus gekommen. Und zwar hieß der Kurs die Soziologie der Männlichkeit.
Oh.
Ja, ich würde gerne mal zurückreisen und die, keine Ahnung, 22-jährige Susi fragen, was sie denn so gekitzelt hat, dass sie dieses Seminar besucht. Es ging aber wirklich im Wesentlichen drum, ja, so dieses Konstrukt Männlichkeit und tough sein und so, das da tief einzutauchen, wo kommt das her, wie wird das gelebt? Wir haben viele auch so ethnografische Bücher gelesen, also von einem Mann, der in verschiedenen Stadtteilen unterwegs war und halt so sich die Bro-Culture angeguckt hat und was, ne, und wirklich einfach mal aufgeschrieben hat, was sind die Sätze, die gesagt werden. Und das sind ja auch dabei, ne, sei der Fels in der Brandung, Männer weinen nicht und solche Sachen. Und das ist schon echt hart. Ich mache manchmal so ein Gedankenexperiment, dass ich das Wort, ne, Mann oder Frau dann einfach ersetze mit Mensch. Und dann sagst du wirklich, Menschen, zeig deine Emotionen nicht. Oder sei immer stark. Und das ist auch entmenschlichend. Und das, also es kann ja nicht gut sein, ne? Weil ein gesundes menschliches System hat ja Gefühle und Emotionen. Und der Körper hat ja auch chemische Reaktionen. Ne? Durch Weinen wird ja auch was über das Tränen, über die Tränenflüssigkeit werden ja auch Hormone wieder ausgegeben. Und der Körper reguliert sich damit. Und dann sagen wir halt wirklich, nee, wir wollen eine gewisse Art von Mensch, möchten wir, dass die das nie machen. Ja, ist ja kein Wunder, dass es sich in denen aufstaut und dann zu Verhalten führt, was total destruktiv ist und ja, für alle wirklich negativ.
Ja, wahrscheinlich hast du da absolut recht, ne? Wenn das auch mal aufgebrochen werden würde, würden sich viele Männer auch wohler fühlen. Aber ja, also ja, fällt mir manchmal ein bisschen schwer, auch so auch mich in diese Perspektive zu begeben, weil ich ja nun mal nicht diese Perspektive habe. Aber ich habe mich mal mit einem Mann unterhalten. Also ein Freund, und der hat dann eben auch sowas gesagt wie, und das hat mich richtig erschüttert, dass die Gefühle von so mittelalten Männern, die erfolgreich sind beruflich, keinen Menschen interessieren. Und der hatte eben, also ist dann eben so einer sehr losten Phase gewesen. Und das hat mich auch so aufgerüttelt, weil ich habe darüber nie nachgedacht, irgendwie so, dass das ja auch ein Schmerz sein könnte, ne, dass die das empfinden, als dürften sie es nicht oder als würde sich keiner dafür interessieren. Weil wenn wir Frauen so untereinander sprechen, reden wir ja auch über Gefühle, ne? Aber ich glaube, bei Männern ist das überhaupt nicht Trend, über Gefühle zu sprechen, so richtig, ne? Und haben die dann vielleicht wirklich das Gefühl, es interessiert niemanden. Und ich denke dann wieder, na, no, der ist doch immer so gut drauf. Brauche ich jetzt nicht fragen, wie er sich fühlt, so, ne? Und eigentlich verstecken die es auch nur. Und das ist eben dieses, ne, so tun, als ob die ganze Zeit permanent. Es kann einfach nicht gesund sein. Das ist, nee, das müssen wir ablegen.
Ja, weil wir vorhin schon über Sozialisierung gesprochen haben, also das wurde ihnen auch nicht ansozialisiert. Also ich glaube, da fehlt es tatsächlich auch an den Skills. Es gibt auch Untersuchungen dazu. So Experimente, dass man kleinen Kindern, also Jungs zum Alter von 4, 5, 6 Jahren so Karten hinlegt, wo so Gesichter so Emotionen zeigen, traurig, wütend, müde und so. Und auch Mädchen. Und dann immer wieder merkt, die Jungs können das viel, viel schlechter deuten, was jetzt da das Gefühl in diesem Emoji ist oder in diesem Gesicht. Ich glaube, ja, so Generationen, also den letzten Generationen, es wurde ihnen nicht beigebracht. Diese Tools haben sie nicht an die Hand bekommen. Ja, dann können sie das im hohen Alter nicht. Und es ist wahnsinnig. Also traurig und da fehlt ja was von so dem menschlichen Erfahrung im Leben. Es gehört ja zum Leben dazu. Und es ist halt auch einfach saugefährlich. Also Thema Gewalt gegen Frauen, Femizide und so.
Ja, ich denke auch, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt, ne? Dass die gar nicht wissen, wie sie ihren Gefühlen Raum geben, und dann kommt dann eben sowas bei rum, ne? Was auch absolut das Allerletzte ist.
Ja. Und
Ja,
ich.
das ist für mich furchtbar. Also, ach ja, ich habe jetzt gerade erst zu einer Lesung, da ging es auch um häusliche Gewalt, auch wenn Kinder mit dabei sind, so, ne? Also es ist wirklich, was in manchen Familien passiert, und dass die Kinder dann davon eben auch ganz schön was mitnehmen in ihr Erwachsenenleben. Also das ist, selbst wenn sie jetzt nicht selber auch geschlagen worden sind, ne, aber dass die Kinder erleben mehr mit, als
Als man weiß.
Erwachsene manchmal so denken, ne? Die hören doch, wenn die sich anschreien und so. Also das hat mich auch wieder sehr mitgenommen, ne? Also Dieses, wenn wir alle ein bisschen mehr einfach Mensch sein dürften, vielleicht würde das dann wirklich weniger passieren. Aber eben diese, ich muss doch der starke Mann sein, Rolle und weiß ich nicht, und dann bricht's raus, obwohl, ach nee. Also ich meine, dann, nee, lass uns bloß das Thema wechseln. Das ist wirklich für mich total belastend. Also wenn das dann eben so weit geht, ne, dass man gewalttätig wird. Oder eben auch psychische Gewalt. Also ich meine, ist ja nicht nur, dass man schlägt, sondern auch, wie gemein manche miteinander sind. Ne?
Ich glaube, es braucht die Strukturen und die Rahmenbedingungen auch dafür. Ich glaube, wir sind auch, also ich habe einige Freunde aus Indien und das sind auch Leute, die mitunter auch viel mehr in Gemeinschaft aufgewachsen sind. Und ich höre auch gerne den Podcast von Trevor Noah. Der ist ein Stand-up-Comedian aus Südafrika. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Und er erzählt auch viel so aus dieser, also diesem Kontrast. Er lebt jetzt, glaube ich, in den USA. Dieser Kontrast aus sehr individualistischen Gesellschaften und eher community-orientierten Gesellschaften, kollektiven Gesellschaften, ne? Also das, was wir wahrscheinlich auch so vor 2 Generationen noch mehr auf dem Land auch hatten, ne? Dass dann irgendwie 3 Generationen, 4 Generationen in einem Haus leben. Und ja, einerseits ist es nervig und ich habe mal gelesen, genervt sein ist der Preis, den du dafür zahlst, quasi ja in Community zu sein und nicht alleine zu sein. Andererseits, dieses Alleine-Sein, glaube ich, tut uns nicht gut, weil wir eher vereinsamen und auch so soziales Regulierungen und Miteinander nicht praktizieren und lernen und üben. Und es gibt auch keine, ich sag mal, Kontrollmechanismen teilweise. Ne? Wenn du einfach nur das Ehepaar zu Hause bist und da gibt es Gewalt, hast du nicht noch Familie, die drumherum ist, die da einschreiten kann und oder intervenieren kann. Und was ich auch mal noch gelesen habe aus einer indigenen Kultur, wenn sich da jemand auffällig verhält, sozial auf irgendeine Art und Weise ausschert sozusagen, dann kommt die, und das macht mich ganz emotional, dann kommt die Community zusammen und quasi duscht diese Person in warme Worte und sagt, was die Person alles Tolles gemacht hat.
Oh.
Und fragt dann auch so ein bisschen quasi, naja, was ist denn gerade los bei dir, dass du, weiß ich nicht, vielleicht auch gewaltvoll wirst oder rumschreist oder so. Was ist denn gerade in dir los? Und das ist einfach so ein schöner Community-Aspekt von wegen, wir sind immer noch da als deine Community und wir halten den Raum für dich und wir halten, we have your back, sagt man ja auch im Englischen, ne? Wir haben deinen Rücken. Und wir sehen, okay, du verhältst dich gerade destruktiv, weil irgendwas in dir ist. Also irgendwas ist da gerade nicht gut für dich. Und wir wollen das hören und lass es uns adressieren, damit es für dich wieder gut ist, damit es dann für die Community wieder gut ist. Und ja, ich denke, da können wir echt viel lernen, weil wir, glaube ich, solche Mechanismen als Gesellschaft nicht haben. Ne? Wenn wir sehr so ein Strafsystem und abstrafen und wegsperren. Und ich weiß nicht, wer jetzt zuhört. Ne? Und natürlich gibt es verschiedene Erlebnisse. Und wenn jemand dich akut bedroht, dann muss da physischer Raum dazwischen und du musst von der Person geschützt werden. Und gleichzeitig dann nochmal die längere Perspektive, die Person, die wir wegsperren, mit der muss auch irgendwie was, also da muss auch irgendein Supportsystem da sein, damit es ihr wieder gut gehen kann, damit sie sich wieder ja, gesund für sich selbst und anderen gegenüber verhält.
Ja.
Ja, also ich glaube, wir würden davon profitieren, wenn wir mehr auch kollektiv diese Sachen sehen und leben könnten. Und da gibt es ja auch andere Kulturen, die das machen und da können wir, glaube ich, auch viel lernen.
Ja, also ich finde den Gedanken auch gerade richtig schön. Und wenn ich so ein bisschen zurückdenke an meine Kindheit in der DDR, in so einem Wohnbaugebiet und wo alle aus meiner Klasse auch da in dem Karree lebten so und man eben auch so Feste im Hauseingang gefeiert hat gemeinsam, also das Gemeinschaftsgefühl war da anders. Also das war überhaupt da, sage ich mal. Ne? Es war ein Gemeinschaftsgefühl da. Und das tat mir eigentlich immer gut. Und jetzt finde ich, gut, ich lebe jetzt in einer etwas größeren Stadt, aber man ist halt sehr für sich. So, ne? Also keiner merkt irgendwas, wenn was hier in unseren 4 Wänden passiert, würde jetzt gar keiner merken. Und es interessiert wahrscheinlich auch keinen, was ja auch traurig ist irgendwie. Also irgendwie das, was du gerade beschrieben hast, ich fand das auch, also Ach, so schön. Und ich glaube, ja, ein bisschen fehlt mir das. Ich bin zwar dann manchmal so auf Netzwerkveranstaltungen und so, aber irgendwie diese echte Nähe, das dauert bei mir immer ein bisschen, ne, bis ich mich wirklich da so richtig öffnen kann und so richtig, ne, mich verbinde mit Leuten. Das geht nicht einfach mal so, hops, jetzt rede ich mal mit jemandem so. Mhm. Das braucht ja ein bisschen Zeit und das geht halt nur, wenn man wirklich ein bisschen länger mal auch miteinander ist. Und klar, wird man sich dann auch mal auf die Nerven gehen, keine Frage, ne?
Ja.
Aber ich denke, wir sind soziale Wesen und dieses permanente Alleine sein und vielleicht auch mit dem Handy alleine sein, ja, nochmal ganz überspitzt, weil das erlebe ich ja auch, ne, wie Leute nur noch auf dieses Ding starren und gar nicht mehr sich mit den Leuten drumherum befassen, selbst wenn sie mit Leuten unterwegs sind, ne, sich dann nicht richtig unterhalten. Ich meine, das kann nicht gut sein.
Nee, das ist richtig, das kann nicht gut sein und ja, wir verlernen das irgendwie so ein bisschen.
Ja, und dann entstehen eben manchmal so Eindrücke. Also ich hatte letztens auch wieder in einem Workshop, da hat eine Person dann eben auch so explizit gesagt, sie denkt, dass die Menschen im Grunde böse sind. Und ich denke mir, nee, ist so nicht. Wenn du, egal was für eine Krise auch immer kommt oder irgendwas, wo hier die Flut war oder so, ne, die Menschen sind eigentlich überhaupt nicht böse, sondern wollen sich gegenseitig helfen.
Ja.
Die sind nur unaufmerksamer geworden, das definitiv. Sie nehmen gar nicht mehr wahr, was in ihrer Umgebung stattfindet. Denn wenn sie mal hingucken, und das erlebe ich ganz oft, weil ich auf sowas natürlich auch achte, ne, wie sich Leute helfen. Wenn da mal jemand kommt mit einem Kinderwagen, wie dann Leute gleich hinströmen und helfen, dass die in die Bahn einsteigen kann und so. Und solche Kleinigkeiten, ne? Oder die Tür aufhalten. Also wenn wir den Kopf mal vom Handy hochnehmen, sind die Menschen immer noch total hilfsbereit. Und ich, das ist auch so meine innere Haltung, ne, diesen, ich bin okay, du bist okay, ne, das, die Transaktionsanalyse, so ein kleines Büchlein, das so betitelt ist und das ist so mein Mantra auch, ne?
Ja.
Sicher oft schon in Podcast gesagt. Und damit fahre ich halt auch wirklich gut, ne, wenn ich davon ausgehe, dass mein Gegenüber mir erstmal nichts Böses will.
Mhm.
Wenn er da was von sich gegeben hat, das mir nicht gefällt, ja. Mhm. Es ist nicht, um mich zu ärgern, sondern weil das bei ihm halt gerade so ist, halt einfach. Und dass es sich dann eben lohnt, rauszufinden, warum ist es gerade so? Und wenn man da so offen bleibt, ne, und eben zugewandt, dann ja, klappt das eben auch wieder mit dem, ne, wir gehen gut miteinander um und wir wissen eigentlich, der meint es nicht böse. Und dann kommt vielleicht auch mal dieser Eindruck weg, dass Menschen alle böse sind. Oh, Quatsch, oder nicht?
Ja, das ist echt sehr traurig. Ich glaube, der Akku ist einfach auch runter.
Ja.
Oft so. Und ich merke, es macht bei mir einen großen Unterschied, ob ich jetzt erholt, ausgeschlafen, frisch bin und mit was konfrontiert werde. Dann kann ich da leicht mit umgehen und bin auch sehr, sehr in der Haltung, die du sagst, von wegen, okay, da kackt mich gerade einer an. Okay, was ist denn los bei dir? Was brauchst du gerade, Schatzi, Mausi, Hasi, Putzi? Versus wenn ich auch irgendwie gerade total müde, hungrig, gestresst, viel gearbeitet, schon viel Energie vergeben habe und dann kommt was, dann ist so, okay, was willst du jetzt noch von mir?
Ja.
So. Und ich mag die erste Version, die erholte Version lieber und ich glaube, diese Diskussionen um, wir müssen mehr arbeiten und leisten, denke ich mir so, nee, also dann wird, glaube ich, alles noch drastischer, weil die Zündschnur bei allen kürzer wird und das nährt halt diesen Neidgedanken und diesen, genau, Leute denken, der andere will mir was Böses. Dabei kleine Reality-Checks sind mir, glaube ich, so unwichtig im Leben der anderen, jetzt auf positive Art und Weise gemeint, dass keiner früh aufsteht und sich denkt, oh, der Sandra, die ich nicht kenne in der Straßenbahn, der kacke ich heute richtig ans Bein.
Ey, klau nicht meine Sprüche, sowas sag ich sonst immer.
Ach so, na dann, High Five. Dann
dieser Gedanke, gesagt, weißt du, keiner steht wirklich morgens auf und denkt sich, Leute, ärgere ich mal irgendwie. Das ist halt einfach, ne, das merkt manchmal gar nicht, dass man jemanden auch geärgert hat. Und wenn der andere dann nicht auch gelernt hat, irgendwie Grenzen zu setzen oder irgendwas zu sagen in dem Moment, also nicht unbedingt, sondern auch freundlich zu bleiben, sagen, Mensch, weißt du was, das kam jetzt hier bei mir so an, hast du das so gemeint? Und dann kann der andere sagen, ach, um Gottes Willen, nee, das wollte ich nicht. Ne? Und schon Konflikt gelöst.
Ja. Magic.
Oh, Magic. Und es ist wundervoll und rosa und pink und schön. Ja, also das ist meine, weißt du, das ist so meine Traumvorstellung, dass wir...
I love it. Keep dreaming.
Ja, miteinander eben reden und immer davon ausgehen, dass der andere uns nicht absichtlich irgendwie verletzen möchte.
Hm.
Und dann eben einfach mal nachfragen.
Ja. Weiter so und steck weiter andere damit an, liebe Sandra. Das
ist
ganz toll, das ist toll. Dankeschön.
Ja. Und wir wollen aber eigentlich in diesem Podcast ja gar nicht über mich so viel reden, Ma. Das weißt du schon.
Das ist gut. Du bist ja auch spannend.
Ja, danke. Eine Sache haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Du machst irgendwas bei Silicon Saxony auch. Das ist ja hier so ein großes, also ich finde, das ist schon was, wo man sagt, ah ja, das kenne ich hier. Im Osten Silicon Saxony, großartig. Und irgendwas machst du da auch. Und auch im Hinblick auf Internationalisierung. Magst du darüber noch mal kurz
sprechen? Ja, genau. Silicon Saxony ist der Branchenverband für die Halbleiterindustrie, also Mikrochip-Herstellung und aber auch Hightech-Branche. Also das ist vor allen Dingen in Sachsen und Dresden Softwarefirmen. Genau, die haben sich vor 25 Jahren inzwischen zu einem Verein zusammengeschlossen. Damals waren es ein paar 25 Unternehmen, die das gestartet haben und gesagt haben, hey, zusammen haben wir doch ein bisschen mehr Schlagkraft. Und inzwischen sind es fast 700 Mitglieder. Das sind hauptsächlich Unternehmen, aber auch Hochschulen und Bildungseinrichtungen und Zulieferer für diese Industrie. Und wir haben tatsächlich in Europa damit das größte Cluster, das Mikrochips herstellt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Also das Größte ist nicht, aber das ist Großes, das, ich hatte mal, also noch zu, im Studium hatte ich im Rahmen meiner Diplomarbeit so ein bisschen damit zu tun, aber.
Aha.
Ja, das ist aber schon her, eine Weile.
Okay. Und man kann auch sagen, also jeder dritte Chip, der in Europa im Einsatz ist, ist tatsächlich made in Saxony.
Yeah.
Das ist ziemlich cool. Und ja, also ist eine Branche, die viel Zukunftsperspektiven hat, also weil einfach alles digitaler wird und wir brauchen quasi die Mikrochips. Heißt konkret, wir brauchen auch Leute, die in der Chip-Industrie arbeiten, die herstellen, die designen, die entwickeln, testen etc. pp. Und deshalb befasst sich der Verein Silicon Saxony auch mit dem Thema Fachkräfte. Wie können wir die gut aus- und weiterbilden? Wer ist überhaupt hier Fachkraft? Und dann passend zu meinen Herzensthemen bin ich dort zuständig für die Themen internationale Fachkräfte und Personalentwicklung. Und betreue quasi diese Themen für die Mitgliedsunternehmen. Das heißt, wenn die Fragen dazu haben, landen sie bei mir.
Sehr cool. Und dann sind wir wieder bei dem, die Susi, die in die Welt gegangen ist.
Ja.
Und die Welt jetzt quasi nach Sachsen.
Und die Welt, ja, die Welt war schon vor mir in Sachsen. Sehr aber gut. Ja, genau. Ich schwimme, also das ist immer so meine Bubble, in der ich immer wieder lande und ich genieße es, weil ich ja auch gerne wieder aus meiner Sichtweise die rausgeholt werde und gerne höre, wie andere Leute Sachen anders denken und sehen auf der Welt. Ich finde das echt bereichernd. Ja.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich selber habe gar nicht so viel Kontakte so. Und ja,
dann, ich finde es aber. Dann stelle ich dir welche vor.
Ja, bitte. Ja, bitte. Das wäre super, weil das, ich glaube auch, dass das spannend ist.
Ja.
Letztens etwas, das hat mich wirklich mitgenommen. Da hat eine wirklich, also eine Freundin von mir eben etwas so Rassistisches von sich gegeben, dass ich mich schon wundere, woher sowas manchmal eben auch kommt, weil ja gar nicht sie großartig Berührungspunkte damit hat.
Mhm,
ich denke dann eben manchmal, wenn man wirklich Menschen aus anderen Kulturen tatsächlich kennenlernen kann und die Möglichkeit hat, die kennenzulernen, mit denen zu quatschen, in welcher Sprache auch immer, dann verändert sich das Bild. Ich weiß noch ganz genau, da war ich noch ziemlich jung und da habe ich in so einer Agentur gearbeitet. Und wir sollten in einem anderen Ort irgendwo, ich glaube Wiesbaden oder so, sollten wir uns, also wir haben Personal für so Events zur Verfügung gestellt. Und wir sollten eben Chauffeure zur Verfügung stellen. Und dann hat sich eben ein junger Mann beworben mit seiner Crew und der hatte einen ausländischen Namen. Und wir haben sofort, und ich meine, wir kannten halt das nicht, ne? Und wir haben sofort auch dummes Zeug gedacht und gesagt, ah, können wir das machen? Kann man denen vertrauen und so? Also sofort in so ein Misstrauen gegangen.
Mhm.
Ne? Und das, im Nachhinein haben wir uns wahnsinnig dafür geschämt, auch dass wir so einen Quatsch gedacht haben. Weil die waren alle super. Also das waren so nette Menschen und das ist auch scheißegal, wo die herkommen oder wie der Name ist oder was, ne? Also das, Im Nachhinein haben wir uns echt an den Kopf gegriffen, aber das war eben auch, weil wir keine Berührungspunkte vorher damit hatten und irgendwie dieses Bild von, naja, die sind nicht so ganz zuverlässig, whatever, ja, war eben stark ausgeprägt. Und deswegen finde ich das gut, ne, dass du dich eben auch dafür einsetzt, dass man mit den Menschen einfach mal auch spricht, dass man mit denen Räume finden kann, ne, und in Kontakt kommt, weil dann stellt man nämlich fest, hey, das sind echt tolle Menschen.
Ja. Das mit dem Rassismus ist halt ähnlich wie mit den anderen Themen, die wir vorhin schon besprochen haben. Da, weil du jetzt sagst, hä, wo kommt das her? Wir hatten gar keine Berührungspunkte. Warum gab es da solche Assoziationen? Und wir sind ja heute musikalisch unterwegs. Und also ich singe nicht die Ärzte. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Obwohl, das Schuldwort finde ich nicht ganz so schön. Mhm. Aber ja, also Rassismus, da sind wir auch rein sozialisiert. Wir reden da aber in Deutschland weniger drüber. In den USA ist tatsächlich so, man hat das ist ein bisschen mehr auf dem Tisch, das Thema. Also es wird benannt und es liegt mit da und dann können sich alle dazu positionieren. In Deutschland ist noch viel so, ja, nee, das gibt es gar nicht so wirklich und wir hatten doch auch gar keine nicht weiße Menschen oder quasi, wir hatten ja niemanden, den wir rassistisch hätten diskriminieren können. Das stimmt ja aber nicht, ne? Also nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir in Westdeutschland die türkischen Gastarbeiter. Und in Ostdeutschland hatten wir auch aus Vietnam und ich glaube aus Namibia.
Wir hatten viele aus der Dominikanischen Republik.
Siehst du? Also genau, da gab es schon auch Menschen und trotzdem haben sich, ich sag mal, diese rassistische Ideologie hat sich, seitdem die quasi sich einer ausgedacht hat, also es ist ja wirklich Bullshit, es gibt keine Rassenlehre, es gibt keine Menschenrassen. Und es wurde ja aber zur Kolonialzeit, wurde das aufgesetzt, damit man irgendwie eine Begründung hatte für die christliche Bevölkerung. Warum fahren wir jetzt nach Afrika, kidnappen da Menschen und schleppen die, ja genau, über den Atlantischen Ozean, wobei ganz viele umkommen. So, und dafür brauchte man ja irgendwie eine Begründung, weil kognitive Dissonanz, ne? Die Leute hatten ein gutes Bild von sich selbst, die Christen, die das gemacht haben und wollten ja jetzt auch nicht denken, hey, ich bin ein Unmensch. So, und dann hat man sich ja diese Rassenscheiße ausgedacht. Und wir wissen jetzt schon seit ein paar Jahrhunderten, dass das so nicht stimmt. Und gleichzeitig hat sich so dieses Bild von so, naja, du kommst von daher und es ist dir im Blut, das hat sich weiter gehalten. Ich habe mal in der Lehrerbildung gearbeitet. Hieß tatsächlich auch Lehrerbildung, nicht Lehrerinnenbildung. Und dort haben wir uns auch mal angeguckt, weil wir haben auch einen Rassismus-Workshop gemacht. Den hat meine tolle Kollegin, die Jana Braun, hat das gestartet. Und ich habe das dann, weil ich dann den Job übernommen habe, habe ich das dann fortgeführt. Und wir haben dann uns angeguckt, was ist denn in Schulbüchern so drin an unterschwelligem Rassismus? Und da ist halt wirklich auch in den Deutschtexten oder in irgendwelchen Matheaufgaben sind da Textpassagen von, die wilden Afrikaner und im Busch und die tanzen und sie sind unzivilisiert. Und diese Art, das sozusagen zu beschreiben, das alleine ist halt schon rassistisch und das hat sich weiter gehalten. Und das ist so unterschwellig überall bei uns auch in der Sprache drin und du bist ja ein Schwarzer, na klar kannst du gut tanzen. Dass sich dieser Rassismus quasi auch so hält, wie eben auch der Sexismus von wegen, du bist eine Frau, du kannst gut Kaffee kochen, du kochst jetzt mal bitte den Kaffee für uns alle fürs nächste Meeting. So, auf eine ähnliche Art und Weise ist es eben omnipräsent und auch unterschwellig. Und deshalb, wenn wir uns da, ähnlich wie mit Sexismus und anderen Ismen, wenn wir uns da nicht wirklich das bewusst machen und verstehen, wo kommt denn das her, haben wir das. Und das ist so auch die erste Sache, die ich versuche, mit Leuten zu besprechen, damit wir von dieser Scham wegkommen. Weil sonst sind wir häufig bei so einem, wenn ich jetzt sage, naja, wenn du das, was du jetzt gesagt hast, ist rassistisch, dann ist häufig die Abwehrreaktion, was? Nee, das kann gar nicht sein, weil wenn die Sache rassistisch ist, bin ich ja Rassistin und ich bin ja aber ein guter Mensch. Das ist so die Kausalitätskette. Und die stimmt aber so nicht. Also du kannst immer ein guter Mensch sein, auch wenn du mal doofe Sachen sagst und verletzende Sachen sagst. Die Frage ist halt, wie gehst du damit um und lernst du auch das wirklich? Ne? Hast du eine Bereitschaft, das zu verändern und auch einzugestehen, okay, da habe ich jetzt jemanden verletzt und dafür übernehme ich Verantwortung und versuche es zu heilen und oder auch besser zu machen. Genau, das sind so die Möglichkeiten, die wir da haben. beim Rassismus und diese Bilder im Kopf, die, das ist auch, ich sag mal, ziemlich menschlich. Vor allem, wenn du keine eigenen Erfahrungen hast, dann zieht halt dein Kopf, quasi saugt ja auch den ganzen Tag Informationen und die kommen aus Filmen, aus Medien, aus Schlagzeilen. Und selbst wenn du die Bildschlagzeile hörst, weiß ich nicht, Afrikaner hat sonst was gemacht und du weißt kognitiv, okay, das ist irgendwie vereinfacht, das ist ein Stereotyp, es ist wahrscheinlich auch unwahr. Je öfter wir solche Sachen hören, speichert unser Gehirn das ab, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn dann Knall auf Fall irgendwas ist, dann zieht unser Kopf erstmal die ersten Daten, die er quasi zur Verfügung hat. So. Und daher kommen dann solche Bilder und solche Einschätzungen von wegen, ah, naja, ne, was du jetzt in deinem Beispiel hattest, können denn die gute Arbeit leisten oder ist das gefährlich? So. Und da ist, hat halt die mediale Repräsentation eine riesen Verantwortung, dass sie die Sachen so beschreiben, wie sie sie beschreiben. Und das macht halt viel Angst und Misstrauen. Und da ist immer meine Frage, ja, Moment mal, wer könnte denn profitieren, wenn wir als Gesellschaft uns gegeneinander misstrauen und so, ja, missgünstig zueinander sind? Profitiert da irgendwer zufällig davon? Genau.
Ich nicht. So.
Okay, du nicht. Und ich will eigentlich nur sagen, danke, dass du das erzählt hast. Ich bin auch nicht frei von rassistischen Gedanken und Einschätzungen. Und wichtig ist halt, dass wir anfangen, darüber sprechen zu lernen. Und ja, auch da den Weg vorwärts suchen und uns wirklich auch weiterbilden und informieren. Und das am besten über Podcasts, Bücher, Filme, die, ich sag mal, People of Color schon veröffentlicht haben. Weil die haben gesagt, okay, ich nehme jetzt diesen Bildungsauftrag an. Ich habe zwar schon die Scheiße, dass ich es erleben muss, aber ich schreibe das jetzt alles mal auf, damit ich es nicht 70.000 Mal erzählen muss, sondern ihr lest einfach mein Buch und dann, ne, haben wir schon mal ein bisschen mehr geteiltes Wissen. Weil sonst ist halt auch, was auch oft passiert, dann trifft man mal jemanden und sagt, ja, sag mal, kannst du mir das mal erklären und so. Und nicht jede betroffene Person hat Bock, darüber zu reden, weil die wollen auch einfach nur ihr Leben manchmal einfach leben und nicht dann auch noch die Educators spielen müssen.
Ja.
Und deshalb versuche ich da auch meiner Verantwortung als White Ally vielleicht nachzukommen, zu sagen, hey, ich sehe es, ich checke es. Und ja, es ist sehr spannend. Ich habe mal eine der letzten Keynotes, die ich gehalten habe, von der Firma Thema Diversity, habe ich auch Rassismus mit angesprochen. Und da waren da haben zwei Personen Blickkontakt gehabt. Das waren zwei Women of Color, die ein bisschen voneinander entfernt saßen. Und als ich das erzählt habe, die Blicke waren einfach nur so, yeah, you know what she's talking about. Weil ich auch erzählt habe, dass das halt oft negiert wird von eben dann weißen Menschen, die es nicht erleben. Und es war so ein, oh Gott, endlich sagt es mal einer.
Ja.
So. Und das ist nicht die bequemste Rolle. Und ich glaube, manchmal ist es halt wichtig, dass wir mal unangenehme und unbequeme Sachen besprechen, damit es danach wieder schöner und besser wird.
Ja, definitiv muss man es ansprechen, weil, ja, wie du es ja schon gesagt hast, das fällt den Leuten manchmal gar nicht auf.
Mm.
Und der erste Schritt ist ja, sich bewusst zu machen, dass man da gerade irgendeinen Käse denkt, der gar nicht stimmt. Vermutlich nicht stimmt.
Ja.
So, ne? Also das ist tatsächlich so, dass mir manchmal dann auch so rassistische Sachen in den Kopf kommen und ich denke dann so, bist du bescheuert? Was soll denn das? So, ne? Aber wo die herkommen, keine Ahnung.
Hm.
Aber ich kann es wenigstens hinterfragen und mir sagen, das ist doch Käse jetzt.
Ja.
Ne? Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich denke, wenn du einfach ein bisschen mehr einen Draht zu Menschen hast, die von woanders herkommen, dann verliert sich das auch, weil es gibt da keinen Unterschied. Das sind Menschen halt.
Ja.
Ne? Wenn ich kann das auch irgendwie nicht so mit meinen Werten und so vereinbaren, ne, dass man Leute so herabwürdigt, einfach nur aufgrund irgendeines Merkmals, egal was es für eins ist, ne?
Mhm.
Dass man sagt, du bist irgendwie anders und deswegen schlechter als ich.
Mhm.
Das ist doch irgendwie, und ich meine, ich bin zwar weiß, ne, also mit Rassismus habe ich jetzt nicht wirklich zu kämpfen, aber so als übergewichtige Frau hast du auch deine, nun ja, Dinge.
Diskriminierungserfahrungen und Erlebnisse, ja.
Ja, also egal, ne, manchmal ist es ist fast schon egal, weil wenn du nicht gerade ein weißer, normalgewichtiger Thomas bist, kannst du davon ausgehen, dass irgendwas auch ist, ne, wofür man dich haten kann.
Ja.
Das ist so blöd irgendwie. Ich meine,
ja.
Ja.
Verschenkte Lebensmühe, ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, wir sollten alle viel netter miteinander sein und viel offener aufeinander zugehen, uns mal zuhören und uns für andere Menschen interessieren und aufhören, zu urteilen, bevor wir überhaupt wissen, wer da eigentlich vor einem steht. Überhaupt diese ganze Interpretiererei und Urteilerei. Das ist der Untergang.
Ja, spannend ist ja, da finde ich dann immer auch die Frage, naja, wofür brauchst du das jetzt gerade, die andere Person abzuwerten?
Ja.
Also, was ist gerade in dir, dass du irgendwie das Bedürfnis hast, da jemanden wegzuschieben oder zu degradieren? Warum bist du gerade unsicher? Was ist da gerade los bei dir?
Ja, also wenn du das so fragst, könnten einige dann auch schon denken, ich bin überhaupt nicht unsicher. Nee.
Ja, der Abwehrmechanismus kommt dann recht schnell. Ist in Ordnung, ist auch verständlich. Ich will auch nicht von jedem fremden Stranger gefragt werden, warum ich gerade unsicher bin, aber ja.
Ja, aber du hast ja eben wahrscheinlich dann Formate, in denen die Leute genau deshalb ja auch mit dir sprechen.
Genau. Ja, das ist immer das Traumszenario, dass dann tatsächlich auch ganze Teams oder auch Organisationen sagen, okay, wir reden jetzt mal darüber. Und ich versuche dann eben Formate zu stricken, in denen es einen Rahmen gibt, wo es möglichst niedrigschwellig, möglichst schuldarm den Raum dafür gibt, auch die Fragen zu stellen, warum ist denn jetzt vielleicht das rassistisch? Weil ich verstehe es nicht oder ich hätte es nicht als rassistisch eingeschätzt. Kannst du es mir erklären, ne? Damit wir einfach darüber reden können, damit wir es wirklich verstehen und dann auch anders machen. Am Ende glaube ich, dass keiner jemand anderen bewusst jetzt verletzen will und abwerten will. Und ich glaube, da ist auch nur so viel Happiness zu holen. Ne? Selbst wenn du glaubst, oh, wenn ich die jetzt degradiere, dann geht es mir kurz besser. Dann geht es dir nur kurz besser, aber langfristig nicht. Ja.
Ja. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das ein relativ unbewusster Prozess ist. Dass man nicht bewusst sagt, oh, jetzt degradiere ich die, dann fühle ich mich besser. Ich glaube, das denkt niemand. Ne? Aber es ist so ein Mechanismus, den man eigentlich auch, also naja, manchmal ist der vielleicht sinnvoll, ne? Aber das passiert dann irgendwie einfach, dass man so ein, ne, ich. Aber eben dieses sich mal mit sich selbst auseinandersetzen, also so ein bisschen ne, reflektierter sein und zu gucken, warum habe ich jetzt gerade das gedacht und warum fühle ich mich jetzt gerade so und ne, also wirklich auch mal bei sich anzufangen und zu gucken, woher kommt denn da vielleicht dieses Unsicherheitsgefühl oder was auch immer für ein Gefühl. Ne? Das ist ja schon mal, finde ich, ganz wichtig. Ne? Also da, und da kann wirklich jeder mal bei sich anfangen, so will ich damit sagen. Ne? Also nicht immer so gucken die anderen, ne, sondern es fängt wirklich immer bei einem selber an.
Da haben wir den höchsten Wirkradius bei uns selbst.
Ja. Dennoch wären einige strukturelle Veränderungen auch sehr zu begrüßen.
Sowohl als auch. Also wir brauchen die ganze Palette. Und klar, manchmal ist es bei den strukturellen Sachen schwer, wie kann ich da jetzt Einfluss nehmen? Und trotzdem, ich habe es jetzt schon 20 Mal gesagt, aber ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn wir es nicht benennen, wenn wir damit nicht anfangen und dann uns aber auch organisieren und strukturiert daran gehen, die Sachen auch zu ändern.
Ja, ja. Genau. Und weil du es jetzt schon 20 Mal gesagt hast, haben sich es jetzt auch alle gemerkt? Wiederholen ist wichtig beim Lernen, weißt du?
Wiederholen ist wichtig. Dann würde ich, weil wir jetzt gegen Ende gehen, auch noch einen Aufruf starten. Ich suche tatsächlich immer weiter Leute, die Bock haben, über solche Themen zu reden und gerne auch einfach in den Settings, wo ihr seid. Ne? Mein Traum ist aber wirklich, dass wir in allen möglichen Settings, sei es egal, wo du arbeitest, in deinem Ehrenamt, in deiner Familie, dass wir darüber sprechen und dass wir das sozusagen parallel auf mehreren Spuren anschieben. Also wenn jemand Bock hat, darüber zu reden und wir auch eine kleine Austauschgruppe starten können, von wegen, oh, das ist mir passiert, wie kann ich darauf reagieren, was kann ich sagen und ich habe mich doof gefühlt, sich auch gegenseitig da den Rücken zu stärken, weil es ist schon auch eine kräftezehrende Aufgabe. Und dafür brauchen wir auch Community. Also wer Bock hat, let's connect, let's do this together. This is the only way.
Ja, sehr schön. Ja, also ich werde in die Shownotes alle Kontaktmöglichkeiten von dir packen, sodass sich die Leute auch bei dir melden können.
Das ist gut. Für die Brieftauben vor allen Dingen brauchen wir immer noch die geografischen Daten und Windrichtung und so, ja.
Okay. Ich bin gespannt, wie wir das als Shownote verpacken. Ja, auf jeden Fall, mit dir zu quatschen ist immer wieder, ja, also auch manchmal schwer im Sinne von, die Themen sind halt so, ne? Mhm. Es ist immer schön, mit dir zu sprechen, aber die Themen, die liegen mir manchmal ganz schön schwer im Magen. Mhm. Deswegen finde ich es gut, wenn du dann immer leckeren Kuchen machst.
Machen wir auch bei Enlarging the Pie. Wir machen Kuchen.
Ja. Also, Susi kann wirklich gut backen, auch so noch nebenbei.
Wer mit mir Kuchen essen will und über leichte und schwere Themen reden möchte, sagt Bescheid.
Ja, so ein Kuchen lockt die Leute, weißt du?
Kuchen lockt, ja. Das verstehe ich.
Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mit mir über all diese Themen, wichtigen Themen gesprochen hast. Ich finde es mega toll, wie engagiert du da dran bist und dran bleibst, weil es ist wirklich auch hart, das kann ich mir vorstellen. Und bestimmt kriegst du auch immer mal ganz schön so Gegenwind zu spüren und weiß nicht, ne? Ist ja jetzt gerade politisch auch nicht so ganz einfach mit solchen Themen vielleicht. Also toll, dass du trotzdem dem Thema Raum gibst. Herzlichen Dank.
Sandra, danke dir für dein Interesse und dass du hier auch damit den Raum öffnest. Und du machst auch wundervolle Sachen und du bist ja auch ein Teil dieser Veränderung, wirklich. Einfach, dass du anderen coolen Personen hier Sichtbarkeit gibst. Also danke und
bis zu unserem Kuchentreffen.
Bis zum nächsten Kuchentreffen. Bye,
bye. Das war Sandra fragt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anhören der Folge und vielleicht konntet ihr den einen oder anderen Impuls für euch mitnehmen. Am besten, ihr abonniert euch diesen Podcast, denn dann könnt ihr auch die folgenden tollen Gespräche nicht mehr verpassen.